ARD.
Ich dachte, dass ich alles richtig gemacht habe, indem ich so hart arbeite und so viel arbeite, um nur alle zu ernähren. Aber am Ende meine Mutter in den Armen von Fremden auf der Straße verstorben ist. Ich habe auch noch mal eine Traumatherapie machen müssen, weil ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich meine Augen schließe, Bilder vor mir sehe und ich nicht ganz damit umgehen kann. Ich werde einfach niemals das allererste Mal Hafti treffen vergessen, weil er Donuts gekauft hatte für mich. Das war einfach so niedlich. Und dann sind wir zu DM und es tut mir leid, das erzähle ich jetzt wirklich.
Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast hat mehr für Hip-Hop getan als jede und jede eurer Rapperinnen und Rapper. Und tougher als die ist sie auch. Sie hat es von der Hood bis an die Spitze des Musikbusiness geschafft und deswegen ist sie heute die Bossin unter den Bossen. Marina Buzunashvili ist bei uns. Hallo.
Hallo. Kannst du kurz dazu sagen, dass dieser Quote nicht von mir stammt über mich? Ich bin nicht größenwahnsinnig.
Nein.
In der ARD-Audiothek findet ihr auch andere Podcasts
rund war so um frei und hatte diese Aussage über mich getätigt.
Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audiotheks App oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient.
Die Marina, wie man dich auch kennt, Autorin von Die Bossin. Wie geht's dir?
Müde. Mhm. Glücklich. Ängstlich. Verwirrt. Einfach, glaube ich, alle Emotionen. Mhm. Gleichzeitig.
Warum bist du hier? Wer bist du überhaupt? Quasi, du bist mehr oder weniger die, ja, ich sag das jetzt, bekannteste Promoterin im deutschen Musikbusiness. Viel mehr eigentlich noch, aber da fing es an. Damit hast du dir einen Namen gemacht, mehr oder weniger, auch unter Die Marina. Und du hast mit gefühlt fast jedem schon zusammengearbeitet. Jetzt hast du ein Buch geschrieben und ein Buch rausgebracht über dich selbst. Und warum hast du überhaupt eine Entscheidung getroffen, ein Buch zu schreiben?
Ich habe die Entscheidung tatsächlich gar nicht so getroffen. Also es war nicht, ich bin nicht eines Morgens aufgewacht, habe gedacht, ich will ein Buch schreiben. Es gab vor, ich glaube, anderthalb Jahren, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, ein Porträt über mich und Käthe von Agro Berlin, also Sidus Managerin, im Spiegel von der wundervollen Nora Gantenbrink, der hieß Die Bossinnen. Weil Nora es ganz interessant fand, mal mit Frauen zu sprechen, die halt länger in der Branche sind und auch in der Branche angefangen haben, als es noch weniger Frauen gab. Und der Artikel kam sehr, sehr gut an und es haben sich viele bei mir gemeldet. Und irgendwann rief mein Verleger mich an, den ich schon kannte. Und ich habe vorher immer Nein gesagt, aber irgendwie in dem Moment, als er mich angerufen hat, dachte ich, es gibt immer so viele junge Menschen, die mir schreiben und fragen, wie ich in diese Branche gekommen bin, wie man das macht. Auch gerade Menschen, besonders mit Migrationshintergrund oder auch, weißt du, aus eher sozial schwächeren Familien, die sich überhaupt nicht vorstellen können, ohne Vitamin B oder Kohle irgendwie weiterzukommen und die nicht studieren können, weil sie wie ich hustlen müssen und so. Und ich habe mir immer gedacht, ich will es nicht machen, ich will es nicht machen. Und dann dachte ich mir, für jede kleine Marina da draußen, oder für jeden kleinen Marina da draußen, bin ich es eigentlich schuldig. So. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, mal den Menschen, die mich kennen und vielleicht Scheiße finden oder oft immer das Gefühl hatten, so, dass ich ein komischer Mensch bin oder arrogant oder was auch immer, die vielleicht auch mal ein bisschen rausfinden können, warum ich so bin, wie ich bin. Für mich war es super therapeutisch. Ich habe immer gelacht, wenn das jemand gesagt hat, so, mach das mal, schreib mal auf, das ist voll therapeutisch. Aber es ist tatsächlich so. Also ich habe viele Traumata irgendwie nicht ganz verarbeitet gehabt und wusste das vor dem Schreiben des Buchs nicht. Mhm. Und ja.
Kommen wir später auch noch zu. Also zu den Traumata, das ist wirklich sehr viel passiert tatsächlich. Gleichzeitig hast du halt einfach unfassbar viel gearbeitet auch immer, dein ganzes Leben lang schon, seit 14 bist oder so, glaube ich, oder früher sogar. Deswegen sehr interessant, kommen wir auch nochmal, du hast ganz am Anfang gesagt, du fühlst dich ängstlich, ein bisschen verwirrt, verletzlich, irritiert, glaube ich, hast du noch gesagt. Warum ängstlich?
Naja, also guck mal, natürlich freue ich mich sehr über die Resonanz. Ich freue mich sehr, dass mir Menschen Nachrichten schreiben, in denen sie sagen, dass ihnen das Mut macht, meine Geschichte, oder auch Mut macht, dass ich so ehrlich bin, auch über die mentalen Probleme zu sprechen und auch über die schlechten Zeiten in meinem Leben. Aber natürlich ist es so, weißt du, wenn die Presse dann sowas schreibt wie hat groß gemacht, hat mit groß gemacht, oder das ist die bekannteste und so. Ich zog immer so zusammen, weil ich liebe die Künstlerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe über die Jahre. Und ich weiß auch, dass sich jeder Einzelne freut. Und ich weiß, dass ich mich nicht schämen muss oder so vor ihnen. Aber ich habe immer so das Gefühl, ich darf das gar nicht. Also es ist nicht mein Platz. Ich bin nicht der Künstler und ich bin nicht die Künstlerin. Es ist nur meine Geschichte. Es liegt zum Teil natürlich auch daran, wie ich mit mir selber umgehe. Also so meine eigene Wertschätzung mir gegenüber. Und auf der anderen Seite, weil ich niemals möchte, dass Künstlerinnen, die ihr Vertrauen in mich gesetzt haben, denken, dass ich sie benutze, um mein Buch zu verkaufen. Mhm. Deswegen es ist kein Tell-All-Buch. Es geht nicht um Künstlerinnen in meinem Buch. Klar kommen sie vor, wenn sie eine tolle Rolle in meinem Leben gespielt haben oder was Wichtiges gesagt haben oder Sido, dessen Mantra ich für so toll und wichtig erachtet habe, dass ich danach gelebt habe.
Welches war das nochmal?
Einfach drauf zu scheißen. Mhm. So, ne? Wir sind Hip-Hop-Motherfucker. Mhm. So sind wenn wir. Wenn ich einen Popsong machen will, mache ich das. Wenn ich fürs Radio was machen will und wenn ich morgen trotzdem irgendwie deine Hoodies, deine Hood dissen will, dann mache ich das auch. Also einfach dieses, mir kann keiner was. Mhm. Ich mache, was ich will und nenne mich Sellout. Das war so mein Mantra. Aber nichtsdestotrotz ist es kein Tell-All-Buch und auch kein Tell-All-Buch über die Industrie, die böse. Mhm. Es ist ein Buch über mich und manchmal fällt mir das dann nicht so leicht, das anzunehmen, wenn Leute über mich berichten. Ich freue mich darüber, aber ich habe immer Angst, dass die Leute denken, dass ich die Namen benutze dafür und das würde ich nicht tun.
Mhm, du hast auch gemeint, die Leute, die dich eventuell scheiße finden, die können jetzt auch mal ein bisschen gucken, was noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Wie viel glaubst du von den Leuten lesen das wirklich?
Ach, ich denke, wenige. Es ist auch okay für mich. Es geht auch gar nicht so sehr darum, die so grundsätzlich, weißt du, so einen doof finden oder so, sondern ich glaube, guck mal, in dem Buch bin ich auch sehr ehrlich mit mir selber und sehr reflektiert. Es gab auch eine Arschloch-Version von mir, weil ich es nicht besser wusste, weil ich es nicht besser konnte, weil ich hart sein musste, dachte ich. Und ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gab, die ja gar nicht wussten, warum ich bin, wie ich bin. Mhm. Weißt du, wenn wir uns begegnen, dann kennen wir das Schicksal des anderen nicht. Mhm. Wir bekommen nur mit, wie er mit uns umgeht oder mit sich selber oder mit seiner Umwelt. Und mir war das wichtig, dass Menschen auch verstehen, dass es nicht richtig war, aber ich es auch nicht anders gelernt hatte. Und den Weg, den ich gegangen bin, um der Mensch zu werden, der ich sein möchte, der war sehr, sehr hart für mich. Aber ich bin ihn gegangen, weil ich einfach auch keine Arschloch-Version von mir sein wollte. Mhm. Und ich hoffe, dass Menschen, die so Semi-Fan von mir sind, vielleicht dann auch einfach besser verstehen. Mhm. Weißt du? Mhm. Vielleicht auch Menschen, denen ich wehgetan habe. Sagen wir es so.
Mhm. Warum die Bossin, der Titel?
Ich habe auch erst damit gestruggelt, weil ich weiß, wie polarisierend das ist, also wie so, ne, es klingt wirklich nach Größenwahn. Aber es ist eigentlich lustig, denn du denkst das, bis du das Buch gelesen hast. Die Bossin ist der Überlebensinstinkt in mir drin. Weißt du, den ich sehr, sehr früh entwickelt habe, weil ich Boss sein musste. So. Ne, ich sag immer, die erste Firma, die ich leiten musste, war meine Familie. Mhm. Und für die brauchtest du Eier und Härte und Durchsetzungsvermögen. Und da ich musste was entwickeln, um zu überleben. Und das ist die Bossin in mir.
Mhm. Du hast es schon ein bisschen angerissen. Was ist die Zielsetzung des Buchs? Also was erhoffst du dir am Ende dadurch?
Bestsellerbuch. Nein.
Hey, Spiegelding.
Tatsächlich genau das, was gerade so ein bisschen passiert, dass mir Menschen schreiben, dass sie sich wiederfinden, dass sie Mut fassen. Weißt, es ist so, es klingt so bescheuert, aber wer sitzt mit 14 in der Schule, kommt aus Berlin-Kreuzberg irgendwie, die Eltern haben nicht mal Kohle, um die nächste Miete zu zahlen, so, aber du träumst davon, eine große Nummer in der Musikbranche zu werden. So.
Managerin von den Backstreet Boys.
Ja, Managerin von den Backstreet Boys wollte ich sein. meine Güte, zur Promoterin hat es wenigstens gereicht. Aber das passiert ja nicht immer. Und natürlich ist es nicht so, dass ich sage, hab mit 14 den Traum und dann wird es wahr, sondern mir geht es darum, dass Leute, die vielleicht nicht denselben Lebensstart haben und nicht dieselben Möglichkeiten oder die sich als Underdogs fühlen, die denken, sie passen nicht rein, einfach dieses Gefühl bekommen von nicht jeder in dieser Industrie, der erfolgreich ist, ist ein 0815-Mensch. Wir haben so unterschiedliche Persönlichkeiten, auch, ne, auch mit deinen kaputten Seiten, so auch mit deinen Macken oder mit deinen Ängsten oder so. Geh damit ehrlich um, sei du selbst und erfolgreich kannst du auch sein, wenn du hart dafür arbeitest, beziehungsweise wenn du an dich glaubst, ohne den geraden Weg zu gehen. So, weißt du, also ich kann es nicht anders erklären. Ich will einfach, dass junge Menschen dieses Gefühl bekommen, wenn sie es geschafft hat, dann schaffe ich es auch. Mhm. Weil wenn sie schon, sie ist ins Leben gekommen und eigentlich standen die Chancen nicht gerade geil, weißt du? Warum sollte ich es dann nicht schaffen? Das wäre mein Wunsch.
Mhm. Du hast ja so ein bisschen angesprochen, dass du sehr ehrlich bist, dass du sehr intime Sachen auch und die verletzliche Seite zeigst. Wie schwer ist dir das gefallen, wirklich über so, und das, du gehst ja wirklich ins Eingemachte so, und für die Leute, die es jetzt noch nicht gelesen haben oder gehört haben, wie auch immer, ist auf jeden Fall eine sehr dringende Empfehlung. Wie schwer war es für dich mit dem Tod der eigenen Eltern, der Drogensucht der Schwester und überhaupt diese ganzen Sachen, durch die du auch gerade in der Jugend quasi da durch musstest, so an die Öffentlichkeit zu treten als eine Person, die bislang eigentlich immer so im Background agiert hat? Es sind ja zwei Schritte. Einmal zu sagen, okay, ich bin jetzt auch da, hi, und dann noch mit deinem Leben.
Also erstmal möchte ich sagen, ich bin da, aber ich bin jetzt nicht gekommen, um noch mehr Bücher zu machen und Celebrity zu werden. Ich habe auch gestern eine Story gepostet, ich wäre ein ganz schlechter Celebrity, weil ich nachts in Hotels Angst habe. Also ich möchte nur mal gesagt haben, das war nicht das Ziel. Zu deiner Frage, es war nicht so einfach. Natürlich, also ich habe mit Nina zusammen das Buch gemacht und ich bin total dankbar, weil Nina hat sehr viele weinende Gespräche mit mir geführt. Also ich habe sehr oft geweint und ich bin sehr oft zusammengebrochen und habe sehr oft irgendwie, ich habe auch nochmal eine Traumatherapie machen müssen, weil ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich meine Augen schließe, Bilder vor mir sehe und ich nicht ganz damit umgehen kann. Aber ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn ich es mache, dann nur ehrlich. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, mein Leben lang gelogen zu haben. Weißt du, so in der Schule durfte keiner wissen, was bei mir zu Hause abgeht. Als ich angefangen habe zu arbeiten, durfte keiner wissen, was zu Hause bei mir abgeht. Niemand durfte wissen, dass ich schwach bin. Niemand durfte wissen, dass meine Schwester drogenabhängig ist. Ich habe das Gefühl, ich habe so viele Geheimnisse mit mir rumgetragen über Jahre und so viel gelogen, was meine Familie und die Verhältnisse betrifft. Mhm. Und auch meine mentale Gesundheit, weil ich dachte, es darf nur keiner wissen, weil dann wirkst du schwach und keiner wird mehr mit dir arbeiten wollen. Dass ich gesagt habe, wenn ich es mache, dann nur, wenn ich brutal ehrlich bin. Und so hart es auch klingt, ich glaube, dass ich nicht die einzige Person auf dieser Welt bin, die schwierige Familienverhältnisse hat. Weißt du, und ich glaube, klar, es ist auch einfacher für mich. Meine Familie lebt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich es aufgeschrieben hätte, wenn sie noch da wären.
Mhm.
So. Aber ich will einfach, dass Menschen verstehen, dass sie nicht alleine sind in solchen Verhältnissen.
Für Leute, die nicht wissen, wie überhaupt so ein Buch entsteht oder wie man damit, wie das funktioniert, wie sah das jetzt aus? Du hast jetzt Nina erwähnt, sag auch gerne nochmal ganz, ihren ganzen Namen. Und wie sieht es aus, erstes Treffen und wo fängt man dann an? Mhm. Also, und kann man überhaupt, hat man dann auch, wann hat man das Gefühl, dass man auch alles erzählt hat? Ich zum Beispiel, nicht, dass ich jemals irgendwie eine Idee hätte dazu, aber ich glaube, ich würde unfassbar viel vergessen, also die einfach gar nicht mehr in meinem Kopf sind. Wie läuft so ein Prozess ab?
Ich sag dir auch, also jetzt im Nachgang denke ich so, oh, das habe ich auch vergessen. Also erstmal muss ich sagen, ich habe mir Nina Sternburg auch gewünscht als Autorin, Zum einen, weil ich mit ihr schon zusammengearbeitet habe beim Manuelsen-Buch. Mhm. Und sie hat auch das Vanessa Mai-Buch geschrieben, was ich großartig fand. Und ich wollte unbedingt mit Nina arbeiten, weil ich die Art, wie sie schreibt, total großartig finde. Und B, weil sie für mich jemand ist, wo ich wusste, sie wird kein Mitleid mit mir haben. Mhm. Es wird nicht dieses Mitleidsgesicht geben. Mhm. Weißt du? Darauf hatte ich gar keinen Bock. Wir kannten uns schon, aber sie wusste natürlich nicht so viel über mich. Und wir haben uns einfach getroffen. Wir haben uns erstmal getroffen und so ein bisschen besprochen, wie ehrlich ich sein möchte. Dann habe ich die Regeln aufgeschrieben, so, weil sie mich natürlich auch gefragt hat, so, was sind denn deine Regeln? Also nach was lebst du? Und das habe ich natürlich selber gemacht, aber wir haben dann uns sehr oft getroffen und einfach gesprochen. Und viele Therapiestunden und sie hat es aufgeschrieben.
Gab es bei den Regeln irgendwas, wo sie gesagt hat, so ehrlich, so Nachfragen und so Gespräche?
Ja klar, natürlich. Aber
wie zum Beispiel?
Also grundsätzlich fand sie alle meine Regeln irgendwie cool. Also es war sofort klar. Aber natürlich, wenn ich sowas sage wie Meeting statt Party, warum ist das eine Regel? So, und dann musste ich natürlich auch erklären, so, es ist einfach für mich grundsätzlich eine Regel, dass ich immer mit dem, was ich tue und was ich liefere, also die Qualität meiner Arbeit sollte immer eher bewertet werden. Aber es liegt auch so ein bisschen an der Generation, aus der ich komme, mhm. Weißt du? Das war, glaube ich, sowas, wo sie gedacht hat, so, und natürlich auch so eine Regel wie, Alleinsein ist ein Skill, erlerne ihn. Weil ich glaube, Leute oft dieses Gefühl haben, warum sagt das jemand so, also warum ist das so wichtig? Mhm. Aber ich glaube, immer wenn ich so Regeln mit ihr besprochen habe, auch bei Alleinsein ist ein Skill, ihr erklärt habe, ich glaube, grundsätzlich kannst du erst Menschen in dein Leben lassen, die gut zu dir sind, wenn du lernst, wer du bist und was du möchtest und dass du alles überstehen kannst oder dass du keine Angst haben musst vor Dingen. So. Auch wenn, weißt du, wenn ein Mensch kommt und geht, hab keine Angst vor dem, dass er geht, weil du weißt, dass du alleine klarkommst. Mhm. Und das kannst du aber in so viele Lebenslagen übermitteln. So. Und dann hat sie es auch mal verstanden.
Wie kamen diese Regeln bei dir zustande? Es gab ja nicht diesen einen Tag, wo du gedacht hast, ja, übrigens, okay, jetzt bin ich so und so alt und jetzt habe ich so mittlerweile so jetzt 20 Regeln oder mehr sogar quasi, die schreibe ich jetzt mal alle runter. Wie kam das, dass die so geworden sind, wie sie geworden sind?
Ich wusste gar nicht, dass ich 20 Regeln habe, aber ich wusste, dass ich Regeln habe. Also so, dass es Dinge gibt, nach denen ich lebe, weißt du, so. Das ist auch ganz lustig, weil ganz oft Freundinnen früher zu mir gesagt haben, dass ich sehr streng bin, so, dass ich mich an so Dinge halte. Aber natürlich, das ist so eine Sache vom, das ist ein Reifeprozess, so, ne? Bestimmte Regeln habe ich, seit ich jünger bin irgendwie. Also, guck mal, zum Beispiel, hass mich jetzt, lieb mich später, diese brutale Ehrlichkeit, mit der Menschen am Anfang vielleicht nicht so klarkommen, die habe ich von meinem Vater. Mhm. Was meinem Vater wichtiger war, in den Spiegel gucken zu können, als irgendwie jemandem nicht gesagt zu haben, was er denkt oder was er fühlt. Aber es gab auch immer wieder Regeln, die halt auch durch den Berufsalltag dazu gekommen sind. Weißt du, in 20 Jahren Branche, wo du gemerkt hast, so okay, wenn du möchtest, dass Menschen dir vertrauen, dann musst du bestimmte Dinge auch mitbringen. Oder du hast auch durch zwischenmenschliche Beziehungen auch in der Branche gelernt, so ey, also so will ich nicht sein oder das ist mir wichtig, ne, wie ich schon sage, so, ich will gar nicht irgendwie Smalltalk halten. Ich bin auch ein bisschen socially awkward und mag es auch gar nicht, auf Events irgendwie rumzuhängen.
Muss voll gut sein, in deinem Job.
Meinem Job ist das mega. Ich weiß. Aber ja, also so sind, wenn du dich dann hinsetzt und so überlegst, nach was lebst du denn, so, dann kommen diese 20 Regeln sehr schnell zusammen. Mhm. Also ich musste keine erfinden, das sind tatsächlich so Dinge, die mir besonders wichtig sind, so, ne, Authenz, was aus dem Hip-Hop kommt, das authentisch sein, einfach, das ist ja was ich gelernt habe, ne, oder aber auch, wie ich Erfolg definiere, also der Weg ist das Ziel, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe mich über nichts mehr gefreut, über gar nichts. Und habe auch jeden Erfolg, den ich gefeiert habe, so für eine Sekunde gefühlt und dann so, ja, ja, ist okay, pack beiseite, weil morgen ist noch ein Tag sozusagen. Vieles musste ich mir auch hart erkämpfen.
Wie hat sich das geändert? Oder ist es immer noch so?
Nö, also es ist, ich habe schon noch Momente, also wie zum Beispiel der Tag, das Buch kommt raus und ich beschäftige mich eher mit Dingen, die ich noch machen muss, um meinen Job gut zu machen sozusagen. Und für mich ist gar nicht was Besonderes dieser Tag. Also so, der ist nicht besonders für mich.
Verstehst
du?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe eine Vermutung, weil du jetzt auch ein, zwei Mal schon durchgeblickt hast. Ich glaube, du hast dir wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, woran das liegt.
Ja, ich weiß ja, woran es liegt. Also guck mal, das ist wie, also, weil du ja gerade gefragt hast, wann das passiert ist. Das war doch deine Frage, oder? Mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, ich habe durch das, also 2019, als ich die Marina beendet habe und zu Sony gegangen bin und so meinen ganzen Fokus umgelegt habe, junge Menschen einzustellen und sie zu fördern, das Team aufzubauen und auch deren Erfolge zu sehen. Und dann auch zu erkennen, wenn die auf einmal sich nicht mehr über Erfolge freuen, weil sie schon Druck haben, was morgen ist, dann hat mir das Angst gemacht. Mhm. Und ich musste ein Vorbild sein. Mhm. So, also habe ich hart dafür gekämpft, selber mich darum oder das auch weitergeben zu können. Mhm. Aber ich war auch immer ganz ehrlich, weil ich finde, es ist ganz wichtig und habe ihnen auch immer gesagt, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte damit. Aber ich wünsche es mir für sie. Ich hoffe, dass ich irgendwann dahin komme.
Gab es einen Punkt in dem Prozess des Buches, was so das größte Wagnis war oder wo du wirklich krass mit zu hadern hattest, so, wo du sehr starke Überwindung nochmal haben musst im Vergleich zu den anderen Teilen? Und was war so, und was hat dich vielleicht selber überrascht auch?
Also mich hat nichts Überwindung gekostet, weil es ehrlich ist und weil es nun mal die Wahrheit ist. Also ich glaube, was für mich ein bisschen schwierig war, war die Tatsache, dass ich etwas beschreibe im Buch, mein Ego und ich, wir hatten eine Unterhaltung, weißt du? So, weil mein Ego würde es ungern zugeben, aber es ist so, dass es in den letzten Jahren auch Situationen gab, wo man mir mein Selbstbewusstsein komplett genommen hat. Wo ich sehr hart daran arbeiten musste, mich wiederzufinden. Das fiel mir schwieriger so aufzuschreiben, weil ich gemerkt habe, wie wütend ich bin. Mhm. Was hat mich wütend gemacht? Das war so ein
Welcher Part daran hat dich wütend gemacht?
Der Part, der mich daran wütend gemacht hat, ist, dass ich es zugelassen habe. Mhm. Weißt du, also, du kennst das doch, du denkst über dich selber, ja, Bruder, mir kann keiner was, ich habe schon Dings überlebt. Und dann kommt einfach, ich meine, heute weiß ich es, weil, guck mal, es geht mir nicht darum, ich spreche ja nur für mich, ne? Ich bin zum Beispiel in einen Konzern gekommen und dachte, okay, die alten weißen Männer, immer dieses Klischee, also die älteren Männer, die werden ein Problem mit mir haben. Literally war das nicht so. Damit hatte keiner ein Problem mit mir. Mhm. Im Gegenteil, wir haben richtig gut zusammengearbeitet. Sogar Markus Hartmann, der eher, weißt du, der Schlagermensch ist, so, wir sind heute so. die haben mir vertraut und meinen Skills vertraut. Aber es hat tatsächlich eine Frau geschafft, mir das Selbstbewusstsein zu rauben. Mhm. Und ich glaube, ich war nicht vorbereitet darauf. Und das hat dann, glaube ich, dazu geführt, dass ich am Ende so wütend mit mir war, weil ich habe mir schon Dinge gefallen lassen, die eigentlich nicht in Ordnung sind, mhm, für mich in meiner Welt. Und ich glaube, ich war so wütend, weil ich wusste, wenn mein Vater noch am Leben wäre. Also mein Vater hat wirklich selten mit mir geschimpft, aber dafür hätte ich definitiv richtig Ärger bekommen. Mhm. Das war das Einzige in dem Buch, wo ich wirklich wusste, so, ich bin gerade richtig wütend.
Mhm. Weil es so off guard kam eigentlich, ne? Weil es wurde so sauer warst, dass du es gar nicht hast kommen sehen und dass das sich so unvorbereitet getroffen hat.
Weil ich Also ich glaube, weil man es geschafft hat, dass ich wirklich sehr lange das Problem bei mir gesucht habe. Mhm. Also ich bin ja eh jemand, ich kritisiere mich ständig und versuche ständig, mich zu reflektieren. Und deswegen war es auch so leicht, dieses Problem bei mir zu suchen. Das hat mich sehr wütend gemacht. Aber alles andere in dem Buch hat mich eigentlich keine Überwindung gekostet, weil ich es mir ja auch gesagt hatte von Anfang an. Entweder die ganze Geschichte oder gar keine. Mhm. Und weißt du, das Ding ist, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich habe so viel erlebt und so viel immer unterdrückt und einfach weitergebracht, dass ich musste irgendwann mal an den Punkt kommen, wo es entweder irgendwie aufgeschrieben wird oder ich es irgendwo einfach nur rauslasse. Und ich glaube, das war das Gute daran, dass ich so, dass ich jetzt diese Chance hatte, das aufzuschreiben.
Mhm. Wir haben über den Titel gesprochen, wo du auch, also weißt selber, bist Profi, der auch Bilder erschaffen kann, in Köpfen provozieren kann, vielleicht provokant sein, wirken kann. Du hast schon eingeordnet, dass es geht um den Überlebensinstinkt quasi. Du hast bei Cynic, schöne Grüße, by the way, in einem Podcast gesagt, in so einem Nebensatz, ich liebe mich nicht. Mhm. Das finde ich eine ziemlich harte Aussage. Ich bin so, hups, so angehört, doppelte Geschwindigkeit, ich war ganz kurz, stopp, mal zurück, hast du wirklich gesagt. Hat sich durch den Buchprozess daran was geändert oder hat es sich intensiviert und ja, Punkt.
Ich weiß, es ist eine harte Aussage, aber auch da ist es die Wahrheit und ich glaube, dass ich nicht die Einzige auf der Welt bin, die also es schockt immer so viele, aber guck mal, ich hasse mich nicht mehr. Das ist schon mal sehr gut. Ich gehe neutraler mit mir um. Mhm. Also es ist so, du bist ganz okay an manchen Tagen. Ich kann mich noch nicht lieben. Und das hat sich auch in dem Prozess nicht verändert. Guck mal, das Einzige, was ich nach dem Buch gemerkt habe, auch als ich das Hörbuch eingesprochen habe, das war auch nochmal sehr krass für mich. Und die Jungs von Storytone waren ganz großartig, weil die da auch voll viel Geduld mit mir hatten. Aber das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich der kleinen Marina, dass ich der gesagt habe, wie leid mir das tut. Mhm. Also, dass ich jetzt heute weiß, die junge Marina, die kleine Marina, die war kein schlechter Mensch oder die hat Dinge nicht gemacht, weil sie doof ist oder sie wurde nicht beschützt. Es war niemand da. Und ich bin stolz auf sie. Das hat sich verändert. Ich bin stolz auf die kleine Marina, weil ich glaube, es hätte auch anders für sie enden können. Mhm. So.
Da kommen wir auch vielleicht gleich noch zu, weil ich glaube, dass deine Geschichte, weißt du selber, einen großen Teil dazu beigetragen hat, so schlimm sie oder so vielschichtig sie ist. Ich will es gar nicht so konnotieren, weil das mal so ein bisschen einen Beigeschmack hat, aber so vielschichtig sie ist, aber sehr viel dazu beigetragen hat, warum du so gut warst in deinem Job, wie du warst, auch mit den Artists und Künstlern, mit denen du zusammengearbeitet hast und Künstlerinnen. Unter anderem hast du mit Hafti und Chata zu Coop-Zeiten zusammengearbeitet. Warst auch bei Bowser, glaube ich, von Anfang an mit dabei. Savage, Curse, Azad, Sido am Start. Wie sind so die ersten Kontakte zu diesen großen Namen jetzt in der Szene? Muss sagen, das war natürlich nochmal eine andere Zeit, aber trotz allem waren sie groß. Du bist selber auch Fan gewesen natürlich, bis heute noch. Wie ist es, wenn man so einen Hafti als erstes trifft, der als erstes kennenlernt und dann die Zusammenarbeit sich entwickelt? Das ist ja in der Regel nicht so nach dem Motto, okay, wir treffen uns und let's go, sondern das ist ja ein Prozess.
Ja, naja, also es kommt ja mal drauf an, entweder das Management oder das Label oder der Vertrieb, der bucht dich und dann gibt es immer ein erstes Kennenlernen, weil es ist ja auch eine Vertrauensbasis. Ich werde einfach niemals das allererste Mal Hafti-Treffen vergessen, weil er Donuts gekauft hatte für mich. Das war einfach so niedlich. Und dann sind wir zu DM, und es tut mir leid, das erzähle ich jetzt wirklich, aber weil er eine Nagelschere brauchte. Das fand ich immer, das war einfach das Beste. Jedes erste Treffen war irgendwie anders geil. Das erste Treffen mit Sido war bei einem Interviewtag und da dachte er, ich bin von Universal und er wollte irgendwas mit mir klären. Er war so, ey, warte kurz, ich hab noch was. Und ich war so, Ich bin nicht von Universal. das war so cool. Und ich weiß noch, ich werde das Hotel nicht nennen, damit wir nicht jetzt noch belangt werden können. Aber ich wollte mal rausgehen zum Rauchen. Und er hat dann zu mir gesagt, rauch doch hier. Und ich war so, nee, das ist verboten. Er so, wenn jemand fragt, ich war's. So, also jedes erste Treffen war immer irgendwie cool. Und ich kann, also mit keinem war das irgendwie scheiße. Ich habe immer sofort ein gutes Verhältnis zu allen gehabt. Auch Jiva war, also Hatar war von Anfang an übernett. Aber es war immer unterschiedlich. Also je nachdem, wer einen gebucht hat oder wie das zustande kam. Dann wurde man angerufen und so, ey, ich würde gerne mit dir arbeiten. Also so der Manager, das so später dann auch, ne, hat man auch so miteinander Kontakt gehabt. Es war unterschiedlich.
Erfolg darf nicht in dieser großen Bubble gemessen werden, in der Hip-Hop aktuell stattfindet. Hast du, glaube ich, bei Cynic gesagt? Oder
ja, weil PA Sports hat das gesagt. Erstmal schöne Grüße an Parham. Und ich fand, das war eine richtig gute Aussage.
Wie sollte er dann gemessen werden? Oder wo?
Naja, guck mal, also klar, ich bin total dankbar, dass wir jetzt ein großes Stück Popkultur sind und dass wir in diese Mainstream-Bubble gehören. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir trotzdem aus Subgenres bestehen. Und ich kann halt zum Beispiel nicht, wenn ich ein Rap-Rap-Album habe, weißt du, das mit einem Album von Shirin David oder Chiago vergleichen oder so, die auch eine ganz andere, größere, jüngere Zielgruppe ansprechen. Das ist ja, diese Subgenres sind ja auch noch Geschmäcker, so, es sind ja auch noch nischigere Sachen, aber die, wenn sie für sich stehen, sehr erfolgreich sind. So, guck mal, OG Kimo zum Beispiel, einer unserer besten Rapper, finde ich, in Deutschland. Auch geil, der Nummer 1 Album und so. Ist ja aber trotzdem mega erfolgreich. Ich glaube aber, ich täusche mich bestimmt nicht, aber er wird sicherlich nicht so viel verkauft haben wie Shirin David oder Chiago oder so. Ich finde, du kannst halt diese Vergleiche nicht setzen. Und das ist einfach nur ein Appell an die A&Rs da draußen, dass sie einfach, wenn sie signen oder an die Labels, dass sie das nicht vergleichen und dann sagen, es ist weniger erfolgreich. Aber ich glaube, auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren durch viel mehr jüngere Menschen, die bei den Labels arbeiten und auch unterschiedliche Herangehensweisen haben und unterschiedliche Aspekte sehen. Weißt du, nicht nur gucken, was der nächste TikTok-Viral-Hit, sondern...
Es ist ja die Krux, dass dadurch, dass wir jetzt im Mainstream sind, dass wir auch quantitativ anders gemessen werden und nicht mehr qualitativ. Und du halt automatisch dann an Zahlen einfach dich orientierst und dann... Ich habe jetzt letztens erst das Album von Absilon gehört.
Großartig.
Es ist ein fantastisches Album.
Großartig. Einer unserer tollsten Newcomerinnen in Deutschland, finde ich. Aber guck mal, für mich sind Chelo Abdi immer noch mega erfolgreich. Und die gehen nicht nach Trends. Sie sind für mich immer noch mit die besten Künstler. Sie sind immer noch erfolgreich. Ja. Was ich sagen will ist, ich glaube, das Curse-Album, was gerade rausgekommen ist, gegen Top Ten, ist es auch erfolgreich. Und es ist so gut geworden. Und jetzt mit La Familia, mit Cora E. und den Stiva Twins und so, haben wir nochmal Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Mega. Aber ich will nur sagen, man darf nicht vergessen, dass das noch so für sich stehen muss ein bisschen. Wenn man den Erfolg misst und dann nicht sagt, ja, aber gehören jetzt nicht mehr zu den groß Erfolgreichen oder so. Doch, Chelo Abdi und OG Kimo oder wer auch immer, gehört zu den Großen und zu den Erfolgreichen.
Die beiden Namen, die ich jetzt nennen werde, ist also unbestritten, dass sie auf jeden Fall zu den Top-Leuten zählen. Trotzdem gibt es da Unterschiede und kommst aus der PR-Bubble. Warum verkauft dein Haftbefehl nicht so viel wie KIZ? Ohne die genauen Zahlen zu kennen.
Ja. Ich habe ja auch schon Ärger bekommen dafür, dass ich das, also ich wollte es gar nicht mit Kontra K vergleichen, ich wollte nur sagen, für mich ist es manchmal weird, warum ein Haftbefehl weniger verkauft. Aber ich glaube tatsächlich, sind es zwei Gründe. Grund Nummer eins, ich glaube so, KIZ wird auch von Menschen gehört, die gar nicht Rap hören. So wegen der Metaebene, der Message, das, was KIZ mitbringt und so. Und ich glaube, ein Haftbefehl-Album hörst du, wenn du Rap hören willst. Also weil du Haftbefehl hören willst. Vielleicht ist das, oder ich glaube, das ist der eine Grund. Ich glaube aber auch, dass man sich damit, und ich weiß, ich tritt da Menschen auf die Füße, aber auch einfach keinen Gefallen getan hat, ihn ständig als Goethe von Deutschrap zu betiteln und ihn in den Feuilleton zu stecken. So, dass wir irgendwie so ein bisschen so eine Sozialstudie aus ihm gemacht haben. Hm. Er ist einer der besten Künstler Deutschlands. Weißt du, es ist, die Leute, die gucken sich an, was jetzt irgendwie so in den Medien passiert ist oder wie es ihm geht oder was so in den letzten Monaten Phase ist. Sie dürfen nicht vergessen, er ist einer der großartigsten Künstlerinnen. Jedes Album ist Kunst. Aber ich glaube, es sind so die zwei Sachen, die dazu geführt haben.
Mhm. Warum glaubst du, tat es ihm nicht gut, in den Feuilleton gesteckt zu werden?
Also ich glaube, es hat ihm jetzt irgendwie auch nichts Schlechtes getan oder so. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, diese einzelnen Songs, dieses sein großartiges Künstler-Mindset in den Vordergrund zu stellen und nicht immer dieses Eiko Anhan aus Frankfurt, Offenbach und er ist, hey Leute, juckt. So, juckt ihn doch selber nicht. Weißt du, ich mein? So, der hat Bock, Musik zu machen, der hat Bock, irgendwie geile Songs zu machen und der hat mit die größten Hits geliefert. So, ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, dass wir uns nur darauf konzentrieren.
Du bist ja mit dem Buch mehr oder weniger dein Leben einmal kurz durchgegangen.
Obwohl ich erst 21 bin, ja.
Obwohl du erst, genau, 21 geworden bist. Was war so der, ich meine, ich bin immer super legitim, ja? Eine der einprägsamsten Rückschläge, will ich es formulieren.
Der Tod meiner Mutter. Mhm. Also, der Tod meiner Mutter, weißt du, aus so vielen Gründen.
2019 ist das passiert. Ne?
2019. An dem Tag, als ich den Vertrag von der Sony bekommen habe. Mm. Sie war auch der Grund, warum ich mein Leben ändern wollte und die Selbstständigkeit aufgegeben habe. Aus vielen Gründen, weil ich da etwas gelernt habe, was ich vorher einfach nicht wusste über mich oder womit ich mich nicht so wirklich beschäftigt habe. So, mein Leben hat nur existiert irgendwie, oder ich existiere mit so viel Schuld, nicht genug Zeit mit meinem Vater verbracht zu haben, nicht genug Zeit mit meiner Schwester verbracht zu haben. Und ich habe es genauso am Ende nicht geschafft, genug Zeit mit meiner Mutter zu verbringen. Und weil sie aber der wichtigste Mensch in meinem Leben war, war das der größte, schlimmste Moment meines Lebens. Nicht nur, weil sie nicht mehr da war und wie sie gestorben ist, ich konnte mich nicht verabschieden, sondern auch die Absurdität, dass ich um die Ecke war beim Schneider und sie die ganze Zeit versucht habe anzurufen, sie nicht rangegangen ist und dann auf einmal ein Polizist ans Telefon geht und ich denke so, was geht da ab? Und man mir quasi das mitteilt. Aber auch diese Wut und diese Schuld, sich einzugestehen, dass ich dachte, dass ich alles richtig gemacht habe, indem ich so hart arbeite und so viel arbeite, um nur alle zu ernähren. Mhm. Aber am Ende meine Mutter in den Armen von Fremden auf der Straße verstorben ist. Und das war etwas, was ich weiß nicht, ob der Moment je kommen wird, dass ich mir das verzeihe. Mhm. Aber noch bin ich nicht so weit.
Ja, kann ich komplett, also nicht, kann ich komplett nachvollziehen, das wäre gelogen, aber ich habe eine Ahnung, glaube ich, dass,
weißt du, du bist halt erwachsen.
Wie schwer das sein muss.
Du bist erwachsen, aber es gibt halt so diese kleine Marina in mir, ich schäme mich auch nicht dafür, weil ich das einfach so habe, die immer, wenn irgendwas kacke ist oder gut ist, ich kann nichts mehr teilen mit ihr. Mhm. Weißt du, weder die positiven Dinge noch die negativen Dinge. Sie kann mich nicht mehr in den Arm nehmen, wenn es mir nicht gut geht und ich glaube, das wird, solange ich lebe, so sein, dass ich mich so fühlen werde. Mhm. Und ja.
Ich finde das auch, also ich, Gott bewahre, wie gesagt, das ist, ich frage mich, ob es ein, also wie ein gesunder, natürlicher Umgang mit dieser Situation bestehen kann, dem wir ja mehr oder weniger vermutlich der Großteil aller ausgesetzt sind. Mhm. Einfach aus Altersgründen. Ja. Trotz allem, dass das so ja die engste Person im Best Case ist, die einem das Leben lang quasi begleitet hat. So. Und ich finde es immer, den einen oder anderen hier sitzen, leider, der ein ähnliches Schicksal, beziehungsweise die Eltern nicht mehr da, einer Teil, beide, wie damit umzugehen ist. So. Und
ja.
Wie gesagt, das ist jetzt doch verhältnismäßig frisch, 5 Jahre ist wirklich für das Verhältnis, glaube ich, nicht so lange.
Ja.
Aber wie man damit irgendwie einen Umgang finden
kann. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so wütend. Ich war so wirklich dieses typische, so wütende Kind, so, ich habe keine Familie mehr. Alle anderen haben eine Familie. Am Anfang war ich richtig wütend. Wenn ich meine Familie besuchen will, muss ich zum Friedhof. Ich war richtig wütend. Heute bin ich es nicht mehr, weil auf wen und was soll ich wütend sein, so weißt du?
Und das war vermutlich auch nur eine Kompensation,
ja,
für
klar,
ein anderes Urgefühl, was da.
Aber weißt du, was mich, glaube ich, so beruhigt hat, war, das klingt auch total bescheuert, aber ich glaube, meine Mutter wusste immer, dass ich alleine klarkomme. Und ich glaube, dass der Verlust meiner Schwester dazu geführt hat, dass meine Mutter bei ihr sein wollte. Und dieses Gefühl, dass ich weiß, dass die jetzt zusammen sind, hat diese Wut auch so ein bisschen weggehen lassen, weißt du? Aber ich will auch immer dazu sagen, ich glaube, es ist total wichtig, das auch mal zu sagen, ich habe auch einfach ein Schweineglück mit den Menschen in meinem Leben. Ich habe die besten Menschen in meinem Leben. Ich fühle mich auch sicher. Das heißt, also ich habe Familie, weißt du, nur halt nicht blutsverwandt. So.
Gibt's noch ein Thema, was dir am Herzen liegt? Wir kommen jetzt zum Ende. Was dir noch wichtig ist, was du gerne noch loswerden willst. Du hast noch letzte Worte auf jeden Fall. Aber gibt's noch irgendwas, was du gerne in die Öffentlichkeit hinaustragen möchtest? Deine Zeit, deinen Raum? Dann gerne. Ansonsten mache ich gleich noch viel Werbung für dein Buch.
Ja, also kauft mein Buch, die Bossin. Hört mein Hörbuch, die Bossin. Nein, in erster Linie ganz, ganz großen Dank eigentlich an alle Künstlerinnen und Kolleginnen, die über all die Jahre mit mir gearbeitet haben, gerade im Rap. You know who you are. Sorry, dass eure Namen so stark benutzt werden für die Promo meines Buchs. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das gerne verhindert hätte. Aber es ist nun mal auch so, wie es ist. Und ich freue mich über jeden Support. Und ich sehe euch, ich danke euch. Und ja, für jede kleine Marina und jeden kleinen Simon, die nicht dieselben Chancen im Leben hatten oder deren Türen öfter mal zu waren, wünsche ich mir, dass ihr ein bisschen was aus dem Buch mitnehmen könnt und euch mehr traut.
Schön gesagt, ihr habt's gehört. Die Bossin heißt das Buch von der wundervollen Marina Buzunaschwili, a.k.a. die Marina. Gönnt euch die 18 Euro, es lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt's viel schöne, ehrliche, authentische Einblicke in ein Leben, was auf jeden Fall definitiv hätte anders verlaufen können. Aber sie jetzt da ist, wo sie ist, nicht nur hier auf unserer Couch, sondern vor allem in der Position, wo sie sich bewegt und noch weiter bewegen wird. Mein Name ist Simon, die Sendung hier ist Deutschrap Ideal. Uns gibt es überall, ARD Mediathek, ARD Audiothek, Instagram, TikTok, Radio, Instagram, YouTube. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und die letzten Worte gehören dir, Marina. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke für deine tollen Interviews. Ich gucke sie ja alle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Interview mit Ailo, ganz, ganz großartig. Und mach weiter so.
Kurzer Hinweis noch zum Schluss. In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Hip-Hop und Rap. Zum Beispiel Sandys Sprechstunde.